Das letzte Mal, wo er Nazareth verlassen hat, hat man nach seinem Leben getrachtet. Und er ging durch ihre Mitte, sie haben ihn nicht festnehmen können. Ähnlich wie in dem 10-Städte-Gebiet, wo man ihn gebeten hatte, wegzugehen, stieß er auch zu Hause auf Ablehnung. Aber er ließ es nicht dabei. Wir können dankbar sein, dass er seiner Heimatstadt eine weitere Möglichkeit gegeben hat. Aber es wird darüber diskutiert, ob es nur einen Besuch gegeben hat oder zwei. Man beruft sich auf die Unwahrscheinlichkeit zurück, dass es zweimal so ähnlich sein würde. Also plädieren manche, für nur einen Besuch. Diese Unwahrscheinlichkeit spricht gegen einen mehrfachen Besuch und spricht für einen einzigen Besuch. Aber die Unterschiedlichkeit in diesen Stellen spricht für zwei Besuche. Und ich denke, damit wir haben Zeit, wir können das auch lesen. Lukas 4,16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Darauf werden wir später auch wieder Bezug nehmen. Und dann sagte er etwas, was sie auf die Palme gebracht haben. Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Wie wir sehen werden oder wie wir eben gelesen haben, konnte er das nicht wegen ihres Unglaubens. Aber sie fordern ihn heraus, und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Seht ihr die Ähnlichkeit hier? In Wahrheit aber sage ich euch, und er fängt an, von Nichtjuden zu erzählen, die gläubig wurden an Israels Gott und die Gunst Gottes bekommen haben. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Sidon. Also keine jüdische Frau. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Auch wieder ein Feind der Juden. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Also die Bibel zu lesen ist eine Sache, aber sie anzuwenden kann gefährlich sein und unangenehm. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Das war der erste Besuch. In diesem Besuch war er allein, und hat seinen Dienst angekündigt. Er hat gesagt, heute wird diese Schrift erfüllt in euren Ohren, und er kündigte an, ich bin dieser, von dem der Prophet geredet hat, und ich fange jetzt einen Dienst in der Öffentlichkeit an. Und sie haben versucht, ihn zu ermorden. Und am Ende dann ging er zurück an Kapernaum. Vers 31, und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Nun schauen wir uns den zweiten Besuch an. Wir haben Markus 1, 1 bis 6 gelesen, und wir könnten Matthäus 13, 54 bis 58 lesen. Ich vermute, dass die falsche Stelle dort oben Markus war. Aber dieses Mal ist er mit seinen Jüngern. Er ist nicht alleine. Und er ist mittlerweile gut bekannt. Das heißt, nicht bei allen beliebt, aber man weiß schon von ihm. Aber er stoßt auf Apathie, Desinteresse und bekam dann auch, wie wir gelesen haben, Beleidigungen. Wir werden ein bisschen mehr in die Einzelheiten dieser Beleidigungen hineinschauen. Und am Ende des zweiten Besuchs hat er eine Galiläa-Reise gemacht. Also er ging nicht nach Kapernaum. Wir sehen also, es gibt Ähnlichkeiten. Er spricht das an, dass ein Prophet zu Hause nicht gut ankommt. Aber die Details sind unterschiedlich. Wir gehen schon von unterschiedlichen Besuchen aus. Also, wie gesagt, geht er jetzt nach Nazareth hin, wo er aufgewachsen ist, nicht wo er geboren ist, und er wartet bis zum Sabbat, und dann geht er in die Synagoge, und die Juden pflegten es ganz demokratisch zu machen. Die Meinung der Mehrheit herrschte vor, und wollten sie ihn hören, dann haben sie das gebilligt, und wollten sie ihn nicht hören, dann haben sie ihn nicht weiter eingeladen. Und sicherlich war er interessanter und auf jeden Fall gelehrter als alle, die sie sonst gehört hatten. Aber sie haben ihn nicht gegrüßt, als er dort angetroffen ist. Sie haben ihn aus Respekt vielleicht für seine Mündigkeit gebeten oder angeboten, etwas zu sagen. Aber man fühlt eine Kühle. Also es ist nicht, er wird nicht warm aufgenommen, sondern nur mit wenig Begeisterung. Aber es war die Mehrheit. Sicherlich gab es auch unter, also die meisten, die Mehrheit haben ihn nicht angenommen. Sie waren ihm nicht freundlich ersonnen. Sie haben gefragt nach der Quelle. Wo kommt das her? Sie kannten ihn, wie wir sehen werden. Aber ihre Frage ging um die Quelle, um die Herkunft seiner Lehre. Sie waren empört. Sie haben ihn vielleicht für gebildet, aber eingebildet gehalten. Manchmal, wenn ein Mensch von zu Hause weggeht und lässt sich ausbilden und dann kommt er nach Hause und weiß ein bisschen, und bei sündhaften Menschen kann man schon nachvollziehen, dass man das nicht immer mit Demut macht. Aber Jesus war ein Demütiger, und er kam zurück in seine Heimat, und ja, sie dachten, was will er? Wo kriegt er das her? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben wurde? Sie wussten, das ist ja übernatürlich. Und dann fragen sie danach, sie konnten nicht ablehnen oder sie mussten akzeptieren, dass er Wunderwerke tat. Aber sie wussten, dass sie Zeichen sind und wollten gerne wissen, wozu das Ganze? Was soll das? Und das ist eigentlich eine angebrachte Frage. Ich will nicht sagen, dass sie die Frage respektvoll gestellt haben. Aber wenn jemand nach Hause kommt und dann groß auftritt, will man dann wissen, was soll das? Und das ist nicht immer ein Kompliment. Das ist schon, ja, Ablehnung. Vielleicht halte ich kurz da an, ausnahmsweise. Was denkt ihr zu diesen Versen bisher? Sind Dinge euch eingefallen, die ihr gerne mit anderen mitteilen wollt? Wisst ihr, wir können auch Weisheit bekommen von Gott und der Heilige Geist ist unser Lehrer, klüger als alle meine Lehrer. Und warum? Ich glaube, das ist im Psalm 119, weil er einfach mit Gottes Wort Zeit verbracht hat. Das ist die wahre Quelle. Hiob stellt die Frage, er macht es ganz interessant, er sagt, die Menschen riskieren ihr Leben und sie wühlen die Erde auf und sie leiten Becher um und sie lassen sich hinunter in Höhlen und sie suchen nach Schätzen und sie bringen dann Kostbarkeiten an die Oberfläche, ans Tage. Aber was ist die Quelle der Weisheit? Das ist die Frage. Und Jesus hatte diese Quelle gefunden und war selbst die Quelle. Nun, sie hinterfragten seine persönliche Herkunft. Lesen wir ein bisschen weiter oder denken wir zurück. Sie sagten, ist das nicht der Zimmermann? Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo es heißt, dass Jesus ein Zimmermann war. Ein Handwerker. Wir wollen ja nicht zu viel da reinlesen. Damals waren die meisten Handwerker, denke ich. Aber ein Handwerker sein ist gut. Die sind sehr befragt und man kriegt die Hände schmutzig und ab und zu mal gebe ich einem Handwerker die Hand und bekomme auch ein bisschen Schmutz ab. Also auf der Freizeit war es so. Aber ein gewöhnlicher Handwerker. Gekannt für, wir könnten sagen, ehrliche Arbeit. Harte Arbeit. Vielleicht war er der einzige Zimmermann in dem Dorf. Wir wissen es nicht. Solange wie sein Vater noch am Leben war, war er auch einer. Sohn des Zimmermanns, Sohn Josefs. Manchmal hat man darauf verzichtet und die Kommentatoren stellen die Frage, warum wollte man nicht sagen Sohn Josefs? Haben Sie vielleicht der Geschichte geglaubt, dass Jesus unehelich war? Er wurde Sohn Marias genannt. Nun, man nannte einen Mensch nicht nach seiner Mutter. Es sei denn, man andeuten wollte, dass es ein uneheliches Kind war. Ich kann das nicht beweisen, aber manche Kommentatoren sagen, dass das der Fall ist. Dass in dieser Situation, solange wie er ehrliche Arbeit geleistet hat, hieß er vielleicht Sohn Josefs. Aber in dem Moment, wo sie seine Weisheit, seine Lehre, seine Werke ablehnen wollten, nicht hinnehmen wollten und bös hinterfragen wollte, was seine Herkunft war, dann waren sie schon bereit, wieder das alte Thema auszugraben. Das von seiner Herkunft. Die Bibel meidet dieses Thema aber nicht, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Und wenn seine Herkunft in Verruf war, wegen der Annahme der Menschen, die nicht Jesaja Glauben geschenkt haben, hat die Bibel aber dieses Thema nicht gemieden. In Johannes 8, 41 und Johannes 9, 29 lesen wir auch Stellen, wo Menschen das hinterfragt haben. Ich lese schnell Johannes 8, 41. Wisst ihr, wo es hieß, Abraham freute sich, meinen Tag zu sehen und so weiter. Und er sagte, ihr seid keine Kinder Abrahams. Also Johannes 8, 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm. Er deutete an, euer Vater ist der Teufel. Und wie haben sie da geantwortet? Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wie du. Wir haben einen Vater, Gott. Und dann in Kapitel 9, 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Wieder eine Anspielung oder eine Andeutung auf seine Unehelichkeit, wenn das ein Wort ist. An dieser Stelle werden Jesu Halbgeschwister genannt. Das hatten wir schon in dieser Serie. Ich werde nicht viel Zeit damit verbringen. Vier Brüder werden namentlich erwähnt. Jakobus. Man geht davon aus, dass dieser der Autor des Jakobusbriefes ist. Er könnte auch derselbe sein, der der Leiter in Jerusalem war, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Aber Jakobus war ein sehr geläufiger Name und wir können nicht mit Sicherheit sagen. Warum sage ich übrigens Halbgeschwister? Das wisst ihr, oder? Wegen der Jungfrauengeburt hatten sie eine gemeinsame Mutter, Maria, aber unterschiedliche Väter. Jesu Vater ist Gott. Er hatte keinen menschlichen Vater. Seine Geschwister hatten aber den Josef zum Vater. Dann hieß einer dieser vier auch Josef, aber man hat vielleicht unterschieden, nannte ihn Joses. Aber es bedeutet Josef. Und ich glaube, in Matthäus 13 wird er sogar Josef genannt. Eine unterschiedliche Schreibweise, Aussprache auch. Und dann gab es einen Judas, nicht der Judas, der ihn überliefert hat, sondern Judas, der den Brief geschrieben hat, wahrscheinlich also den kurzen, direkt vor der Offenbarung. Und von Simon wissen wir nichts. Simon war auch ein sehr, sehr geläufiger Name. Aber so hießen die vier Brüder. Und ich habe so oft, ich glaube, heute Abend werde ich es zum ersten Mal richtig sagen, ich habe oft gesagt, mindestens zwei Schwestern. Wisst ihr, das ist falsch. Denn Matthäus spricht von seinen Schwestern allen. Und man sagt nicht alle Schwestern, wenn es nur alle beide sind. Alle, also mindestens drei. Nicht beide Schwestern, sondern alle. Also drei oder mehr. Das heißt, es waren 7,5. Also drei Schwestern, vier Brüder, mindestens drei Schwestern. Und dann der Halbbruder sozusagen, Jesus. Das habt ihr von mir schon einmal gehört, aber ihr habt ja von einer Josefs-Ehe gehört. Eine Ehe auf Papier, man wohnt unter demselben Dach, aber da gibt's keinen ehelichen Verkehr. Das soll eine Josefs-Ehe sein. Aber Josef hielt sich nicht daran. Jesus war der Erstgeborene. Und es heißt, dass Josef seine Frau nicht erkannte, bis nachdem sie Jesus zur Welt gebracht hat. Die Brüder werden erwähnt in Apostelgeschichte 1. in dem Obergemach, wo 120 versammelt waren und warteten auf die Verheißung des Vaters. Sie warteten darauf, dass der Heilige Geist ihnen geschenkt wird. Das heißt, Maria und ein paar andere Frauen und die Brüder Jesu. Aber die Rede ist nicht von den Schwestern. Mittlerweile waren diese Schwestern wahrscheinlich verheiratet, waren zu Hause bei ihren jeweiligen Ehemännern. Aber die Brüder waren mobil, waren unterwegs. Sie waren zu Jerusalem zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, und warteten auf die Verheißung. In Johannes 5, glaube ich, ist es, hieß es, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber später glaubten sie schon an ihn. Okay, und dann die Dorfleute nahmen an Jesus Anstoß. Sie konnten ihn nicht erklären, ihre Fragen zeigen das auch deutlich, aber anstatt, dass sie ihn angenommen haben, haben sie ihn abgelehnt. Johannes 1 heißt, er kam in das Seine und die Seinen haben ihn nicht angenommen. Um die richtige Stelle zu finden, schaue ich schnell. Vers 11. Also er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Das heißt, Jesus ist der Schöpfer. Das Wort ist der Schöpfer. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen, das ist das jüdische Volk, genauso wie die Leute in seiner Heimat, in Nazareth, nahmen ihn nicht auf. Sie konnten ihn nicht erklären, aber waren nicht bereit, ihn aufzunehmen. Und dann sagte Jesus diese berühmten Worte, dass ein Prophet zu Hause nicht angenommen wird. Überall sonst, aber zu Hause nicht. Und manche haben diesen Spruch in ihren Mund genommen. Manchmal sind sie selber schuld, wenn die Leute sie nicht annehmen. Ja, und bitte seid vorsichtig, dass ihr nicht diesen Spruch klopft. Wenn ihr ein bisschen stänkert oder wenn ihr Mist baut und dann auf einmal sagt ihr, ein Prophet hat keine Ehre in seiner Heimatstadt. Ja, das stimmt. Nun, Jesus war sündlos und er hatte die Ehre nicht, die ihm gebührte. Aber hier nennt er sich auch Prophet, ein Prophet. Nun, manche, ich sage es offen, heute Abend haben wir unter uns keine unserer Brüder aus Persien und aus anderen Ländern, die arabisch oder die muslimisch sind. Manchmal wollen sie nicht zugeben oder wollen sie nicht sagen, Jesus ist ein Prophet. Warum? Weil Islam nennt Jesus einen Prophet, aber sie erkennen ihn nicht als Gott an. Und dann, für die ist es dann, wenn sie sagen, Jesus ist ein Prophet, dann bedeutet das, er ist lediglich oder er ist nur ein Prophet, aber nichts mehr. Aber er ist ein Prophet. Nur weil er mehr ist, bedeutet nicht, dass er kein Prophet wäre. Und Jesus distanzierte sich nicht von dem Begriff Prophet und wir sollten es auch nicht. Was ist ein Prophet? Ich lasse euch diese Frage beantworten. Was ist denn in aller Welt ein Prophet? Ist es immer einer, der die Zukunft voraussagt? Okay, ich sehe, dass jemand das macht. Also nein. Was ist es denn? Jeremia, Hesekiel und so weiter, die waren Propheten und ja, sie haben die Zukunft auch vorausgesagt, das stimmt, aber nicht alle Propheten haben das gemacht. Die Propheten waren die Prediger. Sie sagten Gottes Wort. Nun, bezog sich Gottes Wort auf die Zukunft, dann haben sie natürlich auch das Zukünftige vorausgesagt. Und aber wenn die Botschaft von Gott sich auf die Gegenwart bezog, dann haben sie nicht die Zukunft vorausgesagt, in dem Moment. Okay, und Jesus war ein Prediger. Er war der Bote Gottes und er scheute nicht zurück oder schreckte nicht zurück davon, sich Propheten nennen zu lassen und sich selbst Prophet zu nennen. Aber wie ich schon gesagt habe heute Abend, hat Jesus sich den Leuten nicht aufgezwungen. Das hatten wir letztes Mal gesehen, als er in dem 10-Städte-Gebiet war. Und sie kamen zu ihm und anstatt ihn zu begrüßen und zu bitten, bitte bleibe bei uns. Wir singen dieses Lied, Herr, bleibe bei uns. Die Worte aus Lukas 24. Manche Menschen wollen, dass der Herr bei ihnen bleibt. Und diese Leute aus Dekapolis, 10-Städte-Gebiet, baten Jesus, dass er von ihnen weggehen. Und er ging auch. Da war einer, der mit ihm gehen wollte und Jesus sagte, nein, bleib da und ich habe einen Auftrag für dich. Erzähle zu Hause, was Gott für dich gemacht hat. Und er erzählte auch, was Jesus für ihn gemacht hat. Nun ist Jesus wieder zu Hause ein zweites Mal. Das erste Mal wollten sie ihn töten. Dieses Mal hat er Unterstützung. Er braucht natürlich keine Unterstützung, aber er hat Jünger. Er hat vielleicht eine Gefolgschaft, er ist umgeben von Menschen und sie sind in diesem Moment nicht bereit, ihn wieder zu ergreifen und zu versuchen, ihn zu töten. Aber sie sind sehr kalt und ablehnend. Und er heilte ein paar Leute, er legte ihnen die Hände auf, es war klar, dass er die Heilung vollstreckte. Aber er blieb nicht lange. Er ging dann wieder. Und das ist ja wirklich traurig. Aber am Ende ein paar Bullet Points, ein paar Anwendungen. Zuerst lesen wir dies zu Ende. Jesus wurde in Erstaunen versetzt. Nun überlegt euch, wie oft hat Jesus Dinge gewusst, dass andere Menschen nicht wissen? Er konnte Gedanken lesen. Er wusste über Informationen Bescheid, weil er Gottes Sohn ist. Und obwohl er auf manches verzichtet hat, er entäußerte sich, trat nicht auf wie Gott im Himmel, sondern Gott im Fleisch. Er hat die Leute nicht sofort überwältigt. Er war fast durch einen Schleier des Fleisches irgendwie nicht sicher, aber auf jeden Fall, die Menschen haben es überlebt. Und doch wusste er. Er wusste, wie Menschen sind. Aber es war möglich, dass Jesus, der Sohn Gottes, in Erstaunen versetzt wird. Und das ist für mich erstaunlich. Ist es möglich, den allwissenden Gott zu überraschen? Jesus wurde an ein paar Stellen überrascht. Und ich habe diese Stellen hier. Und es handelt um zwei Dinge, die ihn überraschten. Und das sind, als Menschen, von denen er keinen Glauben erwartet hat, doch Glauben vorwiesen. Zum Beispiel, hat Jesus wirklich erwartet, dass Nichtjuden einen starken Glauben haben? Nein, hat er nicht. Wie wirkte Jesus, als diese Menschen gegen Erwarten doch einen stärkeren Glauben hatten als die Juden, als selbst die Juden? Er war überrascht. Andersherum hat er doch von den Kindern Abrahams erwartet, dass sie einen starken Glauben haben würden und war manchmal entsetzt und überrascht, dass sie nicht gläubig waren. Willst du also, Jesus, willst du Gott freundlich überraschen, dann hab einen starken Glauben. Und du wirst ihn nicht negativ überraschen, also wenn er von dir erwartet, dass du glaubst, dann enttäusche ihn nicht. Okay, das war eine Andacht nebenbei. Erstaunlicher Glaube und erstaunlicher Unglaube. Und jetzt die Anwendung. Und übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr euch zu Wort melden. Aber ziehen wir ein paar praktischen Anwendungen aus dieser Lektion. Jesus ging wieder dahin, wo er Ablehnung erfahren hatte. Tun wir das? Kannst du an Situationen denken, wo du auf Ablehnung gestoßen bist, wo du Ablehnung erfahren hast, auch gezielt, vielleicht nicht nur deshalb, aber gezielt wegen deines Glaubens? Ich höre ab und zu mal, ich kann an mehrere Situationen denken, wo ihr mir davon erzählt habt, wie schwer es ist, wenn ihr in Urlaub seid bei eurer Familie oder auf Partys, also Familienfeiern meine ich, und solche Dinge, okay? Und manche sind ganz überrascht, also damit hatten sie nicht gerechnet. Aber wenn sie wahre Gläubige sind, dann bleiben sie auch bei dem Glauben. Aber bei dem Gleichnis hieß es, die eine Sorte ging dann schnell auf, aber als die Verfolgung kam, die Kritik, dann gingen sie ein. Sie hatten keine tiefen Wurzeln. Jesus ging aber wieder dorthin, wo er Ablehnung erfahren hat. Und ich möchte uns ermahnen und ermutigen dazu. Bitte schreibt die Leute nicht ab. Ich weiß, die Jünger sollten den Staub von ihren Füßen abschütteln. Wir haben auch gesehen, dass manche das machen. Ich war in der ersten Klasse in Hammond, Indiana in USA und wir bekamen Besuch von, ich werde nicht sagen von wem, aber von zwei Vertretern einer Glaubensrichtung. Und als mein Vater mit ihnen über Gottes Wort geredet hat und das nicht übereinstimmte mit dem, was sie gelehrt haben, haben sie vor seinem Angesicht ihre Füße abgetreten und den Staub auf unserer Stufe hinterlassen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Befehl ist, dem wir folgen. Okay. Lass Gott darüber entscheiden. Vielleicht wirst du nie wieder die Möglichkeit haben. Dann ist es Gottes Entscheidung. Aber du kannst dich bemühen und versuchen. Bist du das erste Mal, wo du das Evangelium gehört hast, schon gläubig geworden? Du nicht? Okay, erwarte nicht von anderen, dass sie es sind. Und dann, wir sollen nicht vorschnell einen jungen Prediger ablehnen. Okay, das war Jesus und nicht jeder Prediger ist ein guter Lehrer. Es könnte auch falsche Lehrer geben. Aber seien wir vorsichtig, dass nur weil jemand jung ist, wir ihn nicht abschreiben und nicht denken, er taugt nichts. Weder für seine fehlende Bildung. Vielleicht hat er Zeit mit Gott verbracht. Vielleicht hat er noch nicht die Chance gehabt zu lernen. Ich bin ja auch kein Meister. Aber damals war es noch schlimmer, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ich wurde gebeten, für ein Männerfrühstück zu predigen oder eine Andacht zu halten damals, als ich studiert habe. Das war grauenhaft. Also ich habe die Stelle gelesen und dann das, was ich auf dem Herzen hatte, in einem Satz gesagt und danach wusste ich nicht, was ich sonst sagen sollte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass auch der Satz, den ich gesagt habe, nicht richtig war. Also, es war furchtbar. Ich wusste nicht, wie man die Bibel auslegt. Aber Jesus wusste es. Okay, gut. Das war nur ein Versuch, praktisch zu sein. Dann verachte keinen jungen Prediger dafür, dass er eine fehlende Bildung hat und auch nicht wegen seines fragwürdigen Hintergrunds. Ich erwähne nur ein Beispiel. Ihr wisst ja, Jesus wurde in Frage gestellt, weil er angeblich unehelich war. Es gab in Schottland, glaube ich, war es, einen Prediger, einen mächtigen, Alexander White. Er wurde unehelich geboren. Seine Mutter war Christin und sie erlaubte sich eine Sünde und wurde schwanger. Und sie hat diesen Jungen zur Welt gebracht und der Mann wäre bereit, sie zu heiraten, aber sie wusste, er ist kein Mann Gottes, er ist kein gläubiger Mann. Und sie hat sich geweigert, ihn zu heiraten und widmete sich dem Herrn als Mutter für ihren Sohn und hat diesen Alexander White erzogen in der Furcht Gottes und er wurde zum mächtigen Prediger. Und er hat sehr viele, sehr hilfreiche Bücher geschrieben. Also schreib keinen Prediger ab, wenn sein Hintergrund nach deinem Ermessen nicht auf der Höhe ist. Und wir sollen Jesus für das annehmen, was die Schrift über ihn lehrt. Von einer Jungfrau geboren, Halbbruder von Geschwistern und so weiter. Ich denke, ihr seid soweit. Aber manche Theologen stellen in Frage, was in der Bibel steht. Und deshalb wollte ich das erwähnen. Sein frühes Leben, seine familiäre Herkunft und Verwandtschaft und seine geistliche Herkunft. Wo hat er dann diese Lehre her? Es kam vom Vater. Okay, und letztens, wir sollen achtsam sein, um nicht den Segen Jesus zu verpassen. Leider hat seine Heimatstadt ihre Möglichkeit, ihre Chance verpasst. Jesus war da, Gott im Fleisch. Stellt euch vor, man hätte gewusst, Gott wird uns heute besuchen oder diese Woche. Wenn sie das geglaubt hätten, hätten sie anders reagiert, sicherlich. Aber wisst ihr, Gott redet zu uns in der Bibel. Wir dürfen mit ihm reden im Gebet. Wer auch immer predigt, wenn er sich an dem Wort Gottes hält, dann hört ihr von Gott, nicht unfehlbar, nicht wie wenn man in der Bibel liest, aber man hört schon eine Botschaft von Gott. Und wir sollen achtsam sein, um nicht den Segen, der vorliegt, in diesem Fall Jesus, zu verpassen. Gott ist so gnädig. Und hat uns so viele Möglichkeiten gegeben. Und die schönste ist, seinen Sohn Jesus zu kennen. Verpasst diese Möglichkeit nicht. Okay, bevor wir offline gehen, habt ihr irgendetwas, was ihr auch mitteilen wollt oder Fragen oder Kommentare? Ja, Jean, wir fangen mit dir an und dann Thomas. Was ist der Unterschied zwischen Prophet und Christ?
Priester.
Okay. Die Priester im Alten Testament, die kamen aus unterschiedlichen Familien, je nachdem, welche Gattung sie waren. Zum Beispiel ein Melchisedek war ein Priester, aber nicht aus dem Stamm Levi. Ein Priester ist eigentlich ein Mittler zwischen Gott und anderen Menschen, die nicht Priester sind. Ein Vermittler Gottes für die Menschen, ein Mittler, einer, der zum Beispiel ein Fürsprecher ist für andere und als Gottes Stellvertreter, ich will nicht sagen Papst, aber kam Melchisedek als Vertreter Gottes und segnete Abraham. Und Abraham gab ihm Opfer. Ihr kennt diese Geschichte von demjenigen, der das Geld in den Himmel wirft und sagt, Gott kann das behalten, was er haben will. Okay, das geht nicht. Natürlich fällt das Geld wieder auf den Boden. Aber wenn du einem Vertreter Gottes etwas gibst, dann ist es, als hättest du es Gott gegeben. Die Propheten waren teilweise Priester, aber die meisten waren keine Priester. Und das waren die, die eine Botschaft von Gott hatten. Übrigens, Priester haben auch unterrichtet. Die Bibel sagt uns, dass zu den Tagen Samuels und so weiter hat es keinen lehrenden Priester gegeben. Aber die Priester waren die Leute, die dem Volk sagen sollte, es gibt einen Unterschied zwischen Heiligem und Gewöhnlichem. Und das war eine Aufgabe des Priesters. Später waren es die Kinder Levis, die Priester waren. In dem Buch Hesekiel werden es nicht nur die Leviten sein. Andere werden es auch dürfen. Und heutzutage sind wir ein Königreich der Priester. Du bist als Gläubiger an Jesus ein Priester. Das heißt, du hast eine gewisse Rolle. Gott möchte, dass du ein Vertreter Gottes für die Menschen bist. Nicht, dass sie dir beichten, das will ich nicht sagen, aber dass du an Christi Stelle ihnen die Botschaft gibst. Nun, ob du ein Prophet bist, der mit einer Stimme schreit und ein Herald oder Herold, nein, aber du kannst ein Priester sein. Übrigens, es geht auch in die andere Richtung. Alles, was wir tun, ist ein Opfer an Gott. Und wenn du in die Bibel schaust, wirst du sehen, das Geld, das wir geben, ist ein Opfer. Das Lob, das wir singen und sagen, ist ein Opfer. Unser Leib ist ein Opfer. Paulus sagte, er war als Opfer ausgegossen wie ein Trankopfer. Es gibt viele, es gibt vielleicht 10 oder 12 verschiedene Opfer, die wir sind, die wir täglich Gott geben. Jeden Tag tun wir priesterlichen Dienst.
Ich denke mal an den hast du schon erwähnt. Und dieser Hauptunterschied, vermute ich, so wie ich die Bibel kenne, zwischen Priester und Propheten, dass die Propheten des Alten Testaments waren Sprachrohr Gottes. Gott hat direkt ihnen Botschaften gegeben und sie haben dann an das Volk weitergeleitet. Also Mose war ein Prophet und das, was Gott ihm gesagt hat, das hat er dem Volk gesagt. Später wurde ja die Stiftshütte gebaut und die Priester, die dort dienten, haben die Botschaft durch Mose erhalten. Und was richtig gemerkt ist, gibt manche Priester, die auch Propheten waren, aber durchaus nicht alle. Also Gott hat direkt zu ihnen gesprochen. Die heutigen Propheten, muss man vielleicht auch dazu sagen, Vollständigkeitshalber, das ist ein großer Unterschied zu den damaligen Propheten. Hier sollte sich jemand als Prophet bezeichnen wollen heute, würden das prophetische Wort, die Weissagung weitergeben, mittelbar, nicht unmittelbar. Das heißt, durch das Wort Gottes gelesen, Gottes Wort, und geben es weiter. Wir können jetzt nicht aufstehen und sagen, Gott hat gesprochen.
Das war während einer Zeit, als es nur das Alte Testament gegeben hat, aber es hat die Gemeinde gegeben. Wie sollte die Gemeinde wissen, wie sie handeln, was sie tun? Noch gab es das Neue Testament nicht. Da hat Gott diese Übergangszeit überbrückt durch Propheten. Und sie haben dann eigentlich unfehlbar von Gott gesprochen, so spricht der Herr. Und das, was sie gesagt, und hat es nicht gestimmt, waren sie abgestempelt als falsche Propheten. Da musste man sehr vorsichtig sein. Du bekamst nur eine Möglichkeit, dich als falschen Propheten zu beweisen, oder? Ja. Und John, ich habe gesehen, dass du weiter gestreckt hast. Genau. Ich gebe dir die Stelle und dann kannst du selber lesen und wir können dann ein anderes Mal darüber länger diskutieren. 1. Petrus 2, die Verse 5 und 9. 1. Petrus 2, Vers 5, da steht, dass wir ein heiliges Priestertum sind, um Gott wohlgefällige geistliche Opfer darzubringen. Und in Vers 9 heißt es wiederum, dass wir ein Priester sind, ein königliches Priestertum. Und die Aufgabe in Vers 9 ist das, was wir sagen. Und das heißt, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Also 1. Petrus 2, die Verse 5 und 9 sind die Hauptstellen in dieser Hinsicht. Und dann, Thomas, möchte ich dich jetzt auch dir die Möglichkeit geben.
Es kam zum Ausdruck die Bildung, dass man sozusagen als Prediger unbedingt Bildung haben muss.
Oh, ich wollte dir ins Wort fallen, Bruder. Niemand hatte eine bessere. Überlege dir, wer ihr Professor war. Okay, weil ich das gesagt habe?
Ja.
Okay, Sie fragten, wo bekommt dieser seine Lehre her? Und ich habe da angeknüpft und habe gesagt, manchmal wollen die Leute einen Menschen abtun dafür, wie bitte, ab servieren dafür, dass er nicht zu einer genehmigten Schule gegangen ist oder sowas. Genau. Und manchmal gebraucht der Herr einen ungebildeten, unausgebildeten Zeugen. Und das Kurze, was er sagt, hat also eine Wirkung, die ganze Lehre eines Ausgebildeten nicht hat, wenn er nicht mit Gott geht. Und da Luther.
Ich darf noch mal sagen, die Zeit, die Jünger mit Jesus hatten, das war ein Intensivkurs. Tag und Nacht waren wir mit ihm zusammen. Und wir haben keine Ahnung, was ihm alles beigebracht hat. Dann können wir nochmal nach Ostern sehen, zwischen Ostern, also zwischen Auferstehung und Pfingsten. Da war ja auch mal 40 Tage da. Und er hat gesagt, nochmal, in der Diskussion nochmal gesagt, schaut mal, es ist alles gekommen. Was ich euch angedeutet habe, was ihr nicht verstehen konntet. Das ist alles gekommen. Ne? Und von daher war die, wir haben gesehen, dass die Pharisäer Paulus erstklassig ausgebildet war. Und trotzdem ungläubig war. Er meinte, Gott zu dienen, tat genau das Falsche und konnte sein ganzes Leben darüber nicht mehr fertig werden, wie er so lange in Wiederum laufen konnte.
Und dazu musste er auch die Zeit in der Wüste verbringen.
Und dann dazu den Bibeltext heute, ich kann die Familie verstehen. Es war ja eine Situation, die hatten ja noch nicht das Wort in der Hand, das vollständige Wort, wodurch Jesus zu uns heute redet. Das hatten die nicht. Die haben rein menschlich reagiert. Ne? Die Pharisäer haben gesagt, du bist vom Teufel. Der treibt den Teufel mit dem Teufel aus. Und wollten ihn umbringen. Das hatten sie schon mitgekriegt. Ne? Auf der anderen Seite diese Massenbewegung, dieser Hype um ihn, das, was er alles gemacht hat, die Wunder, die er getan hat, die Familie wissen nicht ein und aus. Die haben gedacht, irgendwie ist er verrückt. Ne? Er passt ja gar nicht so hin. Und vielleicht wollten sie ihn auch in Sicherheit bringen. Ne? Ja. Die haben das ja schon gehabt, der Markus, ich habe ihn nicht wie Pharisäer gesagt haben, der muss weg. Ne? Das ist der wird gefährlich und. Ne? Und die Familie hätte ja damit reingezogen werden können. Ne? Wo kommt er her? Wer gehört dazu? Die sind sofort mit angegriffen. Ne? Und vielleicht waren sie wirklich um seine Sicherheit bemüht, gedacht, wenn wir den jetzt nicht hier irgendwie im Kreis unserer Familie aus dem Verkehr ziehen, die sind sie um. Ne?
Also, die hatten nicht die Schrift schwarz auf weiß, aber sie hatten das lebendige Wort vor ihnen. Dem Herrn sei Dank. Die meisten, soweit wir es wissen, die Brüder auf jeden Fall, haben an ihn geglaubt.